Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Unsere Themen: Verzicht statt Wachstum. Ein Besuch im Klimacamp von Pödelwitz im mitteldeutschen Braunkohlerevier. Städte und der Klimawandel. Kommunen sind zugleich Treiber und Betroffene. Ist eine CO2-Steuer verfassungskonform? Nein, sagt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Dazu gleich ein Gespräch mit meiner Kollegin Jule Reimer. Leck in Emlichheim. Auf einem Ölfeld ist Lagerstättenwasser ausgelaufen. Und der Verbrauchertipp heute zur Frage, ob eine eigene Versicherung für Bankschließfächer angebracht ist. Pödelwitz ist ein 700 Jahre altes Dorf im Leipziger Land, mitten in fruchtbarem Tiefland gelegen und auf Braunkohle. Bis zum kommenden Sonntag noch ist es Schauplatz des zweiten Pödelwitzer Klimacamps. Zwar ist der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung in Deutschland beschlossene Sache, aber was das genau für bereits teilweise verlassene Orte wie Pödelwitz bedeutet, ist nicht klar. Braunkohle, Klimakrise und die Grenzen des Wachstums. Bastian Brandau hat das Klimacamp besucht.
Wir sehen hier gerade eine große Gruppe Menschen, die sich sehr angeregt unterhält in kleinen Gruppen.
Nina Beck blickt über den Hauptplatz des Klimacamps in Pödelwitz. Zelte in unterschiedlichen Größen sind auf einer Wiese am Dorfrand aufgestellt.
Wir sehen ganz viele Workshop-Zelte, wo jetzt gerade am Vormittag die erste Workshop-Runde stattfindet. Auch Kurse von der Degrowth-Sommerschule, die dieses Jahr wieder am Klimacamp zu Gast ist. Es geht um ganz verschiedene Themen, um Skizzen einer Postwachstumsgesellschaft, um sozial-ökologische Transformationen und natürlich um die Klimagerechtigkeit. Das heißt, die globale Perspektive auf die Klimakrise.
Beck gehört zum Orga-Team des Pödelwitzer Klimacamps. Mehrere hundert Menschen sind in dieser Woche in das Dorf bei Leipzig gekommen, das von der Abbaggerung bedroht ist. Das Camp sei ein Ort der Vernetzung.
Es ist ein sehr empowernder, ermächtigender Raum, zu spüren, dass gleichgesinnte Menschen auch für eine gerechtere Welt einstehen. Es ist ein Ort der Bildung, neue Impulse in den Diskursen zu bekommen, wirklich auch praktische Sachen neu zu lernen, wie zum Beispiel Stromversorgung selber machen.
Photovoltaikmodule und ein Windrad in der Mitte des Platzes produzieren Energie, die in Batterien gespeichert wird.
Oh, jetzt mach mal was.
Es sind die Pödelwitzer selbst, die eingeladen haben zum Klimacamp. Ein Großteil der Menschen hat vor einigen Jahren ein Angebot des Bergbauunternehmens Mibrag angenommen und ist weggezogen. Andere sind geblieben, so wie Jens Hausner. Er ist Sprecher der Bürgerinitiative Pödelwitz bleibt und davon überzeugt, dass sein Dorf eine Zukunft hat.
Hier in Pödelwitz gibt es ja noch nicht mal eine bergrechtliche Genehmigung, um den Ort in Anspruch zu nehmen. Und mir erschließt sich eigentlich nicht, wieso ein Kohleunternehmen und eine Landesregierung denkt, obwohl hier zig Milliarden fließen bereits für den Strukturwandel, dass man noch neue Genehmigungen zum Braunkohleabbau erteilen kann. Ich denke mal, die sind hier vollkommen auf dem verkehrten Weg und eigentlich ist es ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass es hier keine neuen Genehmigungen gibt.
Das Bergbauunternehmen Mibrag hält weiter an der Abbaggerung fest, auch nach dem Kohlekompromiss mit seinen kürzeren Laufzeiten. Ein Sprecher erklärt vorab, Vertreter der Gewerkschaft IGBCE seien vor Ort und würden auch für das Unternehmen sprechen. Unter einem roten Pavillon am Dorfrand, direkt am Werksgelände der Mibrag, sitzen fünf Männer bei Wasser und Cola. Natürlich sei man für Klimaschutz, aber es gehe eben auch um gute, tariflich bezahlte Arbeitsplätze, sagt etwa Jens Löffler, der im Nachbarort Neukieritzsch wohnt. Seit seiner Kindheit hat er einige Dörfer hier verschwinden sehen.
So schlimm wie es ist, dass die Heimat verlassen werden muss, meine persönliche Meinung, ich sag mal, umso größer wird hier auch auf die Leute eingegangen. Also ein Großteil von denen, auch Bekannte von mir, die sind nach Krötsch gezogen, auch vom Pödelwitz weg. Und wenn ich mir dort die Häuser anschaue und das, was sie im Vergleich vorher hatten, da muss ich sagen, ist schon ein sehr guter Kompromiss. Natürlich immer die Frage, wenn ich hier wohne, ich sag mal, wenn ich meine angestammte Heimat, wenn ich die verlassen muss, ist keine Frage, ist das wirklich ganz schwierig, das zu verstehen. Und ich kann auch die Leute verstehen, die jetzt auch an ihrer Heimat kleben.
Gigantische Bagger, die Dörfer und Landschaften verschlingen, dazu Lärm und Gestank. Die Braunkohle prägt seit Jahrzehnten die Landschaft im mitteldeutschen Revier. Auch die Gemeinde Greutsch, zu der Pödelwitz gehört.
Verwaltung Greutsch?
Ja, hier ist Bastian Brandner vom Deutschlandfunk. Hallo, ich bin mit dem Herrn Kunze verabredet.
Der Greutscher Bürgermeister Mai Kunze empfängt in seinem Rathaus am Schmucken Marktplatz. Die ganze Region wächst, die Schulen müssen anbauen. Es war CDU-Politiker Kunze, der vor einigen Jahren den Vertrag zwischen der MIBRAG und den Pödelwitzern mitbeschlossen hat.
Also der Vertrag richtete sich immer nur an die umsiedlungswilligen Pödelwitzer und hat sich immer schon ein gewisser Teil der Pödelwitzer dagegen ausgesprochen. Und das ist eben genau der Teil, der heute noch da ist. Und die MIBRAG hat halt gehofft, im Laufe der Zeit diese noch überzeugen zu können, aber das sieht nicht danach aus. Und nun hat sich parallel dazu, ja, sagen wir, sind die ganzen Ansichten hin zu den fossilen Brennstoffen ja noch geändert. Und das hat natürlich bewirkt, dass man da jetzt eher von seitens der Pödelwitzer, die dort bleiben, sich dagegen stemmt. Und das ist das, sagen wir, das Spannungsfeld, was ein Stück weit jetzt die Politik und auch die MIBRAG lösen muss.
Die aktuelle Landesregierung aus CDU und SPD stellt sich hinter die Pläne der MIBRAG. Öffentlichkeitswirksam unterzeichnete Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU einen Vertrag zur Umsiedlung des Dorfs Mühlrose in der Lausitz, obwohl auch dort nicht alle Einwohner wegziehen wollen. Auf der anderen Seite setzten sich Grüne und Linke gegen das Wegbaggern sächsischer Dörfer für die Braunkohle ein. Am 1. September wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Die AfD, die gegen den Ausstieg aus der Braunkohle ist, liegt laut Umfragen gleichauf mit der CDU.
Die Reportage von Bastian Brandau über das Pödelwitzer Klimacamp im mitteldeutschen Braunkohlerevier. Die Straßen sind voll, die Luft ist schlecht, der viele Beton aufgeheizt. Deutsche Großstädte leiden einerseits unter dem Klimawandel, doch sie treiben ihn andererseits auch an. In einer sechsteiligen Serie beleuchten wir ab heute, wie Städte versuchen, nachhaltiger zu werden. Zunächst berichtet Benjamin Dirks über die angesprochene Doppelrolle der Kommunen.
Der menschgemachte Klimawandel hat seine Ursachen besonders da, wo viele Menschen aufeinandertreffen, in den Städten. Hier lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. In Städten konzentrieren sich Gebäude, Verkehr und Wirtschaftsaktivitäten. Von Abgasen bis zur Heizungsluft wird hier besonders viel von dem in die Luft geblasen, was das weltweite Klima verändert.
Laufen Sie mit offenen Augen durch eine Stadt und schauen Sie mal, was da passiert. Schauen Sie, wie viele Autos fahren, der ganze Verkehr. Schauen Sie sich die Gebäude an. Stellen Sie sich vor, dass diese Gebäude geheizt werden im Winter. Dafür braucht man Energie. Oft werden sie gekühlt. Dafür braucht man Energie. Um sie zu bauen, braucht man sehr viel Energie. Und diese Energie hier wiederum erzeugt ja viele CO2-Emissionen, also Treibhausgasemissionen.
Sagt Günther Meinert, Stadtexperte der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Kurz GIZ. Städte stünden weltweit an der Spitze, wenn es um klimaschädliche Aktivitäten gehe.
Das kann man auch berechnen und dann kommt man dann auf erschreckende Zahlen. Wenn man den Energieverbrauch weltweit nimmt, werden 70% der Emissionen weltweit in Städten aus dem Energieverbrauch erzeugt. Und das sind dann viele Gigatonnen im Jahr. Das ist also sehr, sehr viel.
Städte sind aber nicht nur die stärksten Emittenten, sie sind auch die Hauptleidtragenden des Klimawandels, also gleich doppelter Spitzenreiter. Die Folgen von Temperaturanstieg, Trockenheit oder Hochwasser seien in den Siedlungen besonders stark zu spüren, sagt Günther Meinert.
Wenn Sie jetzt in die Nachrichten schauen, die Wasserknappheit in indischen Städten. Städte haben also große Probleme, ihre Bevölkerung noch richtig mit Wasser zu versorgen. Wir haben diese Extremwetterereignisse oder einfach schlichtweg Unwetter mit enormen Niederschlägen, die dann Schäden anrichten, die Infrastruktur lahmlegen, auch bei uns, ne, dass die Züge dann nicht mehr fahren können, die U-Bahn-Schächte möglicherweise volllaufen oder auch Überschwemmungen durch Flüsse. Viele Städte sind da richtig stark gefährdet und leiden eben unter denen aus.
Versiegelte Böden und Beton tragen dazu bei, dass auch die Hitze hier spürbarer ist. Und in der Stadt gibt es anders als auf dem Land kaum sogenannte Kohlenstoffsenken, also Gebiete wie Wälder oder Moore, in denen Kohlendioxid gebunden wird. Städte haben somit zwei Aufgaben. Sie müssen den Schadstoffausstoß sowie den Energieverbrauch drosseln und sie müssen Strategien entwickeln, um die Folgen des Klimawandels abzuwehren oder erträglicher zu machen. Viele Vorstöße gegen den Kohlendioxidausstoß machten auch das Leben in der Stadt angenehmer, sagt Ulrich Kriese, siedlungspolitischer Sprecher des Naturschutzbunds Deutschland, kurz NABU.
Ein großes Tätigkeitsfeld, wo sich Verbesserungen erzielen ließen, ist natürlich der Verkehr, also der Stadtverkehr. Also den Umstieg auf Umweltverbund, also sprich öffentlichen Nahverkehr und Fahrrad und zu Fuß gehen, zu fördern.
Ein anderes Feld ist der Städtebau. Viel hängt davon ab, was und wie in Städten künftig gebaut wird. Und hier steckten die Verwaltungen mitunter in einem Dilemma, sagt die Vize-Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetags, Verena Göppert.
Da kann schon ein Konflikt dann entstehen. Halte ich Schneisen frei für Frischluft oder bebaue ich mit Wohnungen? Das sind zwei Ziele, die, sagen wir, jedes für sich ja Berechtigung hat.
NABU-Experte Ulrich Kriese räumt ein, dass weiterhin gebaut werden müsse, verlangt aber Neubauten nur auf bereits ausgewiesenem Bauland. Die Städte hätten es über Bebauungspläne in der Hand, dass weitgehend klimagerecht gebaut werde.
Je effizienter ich die Fläche ausnutze, umso kompakter ist die Siedlungsstruktur, umso kürzer sind die Wege, von A nach B zu kommen. Und das spart natürlich dann Verkehrslängen und wieder Energie ein. Das fördert auch Radverkehr und Fußverkehr.
Dabei sind die Herausforderungen in deutschen Städten andere als etwa in Ländern des globalen Südens. In Deutschland gelten die meisten Städte als reife Siedlungen mit langer Geschichte, die in der Regel weniger schnell wachsen. In Schwellenländern sehe es ganz anders aus, sagt Günther Meinert von der GIZ.
In Afrika und in Asien wird ein Großteil der Städte der Zukunft ja jetzt gebaut. So, dann kommt es darauf an, wie man diese Städte baut. Man braucht Städte der kurzen Wege. Wir dürfen die Städte auch nicht mehr so in diese Fläche lassen.
Schätzungen zufolge wird die Zahl der Menschen, die in Städten wohnen, sich bis 2050 verdoppeln. In den schnell wachsenden Städten der Schwellenländer könnte es also besonders wirksam sein, auf Klimaneutralität zu achten. Hier fehlen aber häufig das nötige Geld, die Technik oder das politische Vermögen.
Die Rolle der Städte beim Klimawandel, den Beitrag von Benjamin Dirks, können Sie heute Nachmittag noch einmal hören ab 17.05 Uhr in Wirtschaft und Gesellschaft. Wie bekommen wir die Klimaerwärmung in den Griff? Das Fliegen oder Autofahren verbieten will keiner. Eine andere Lösung, die CO2-Steuer, eine zusätzliche Abgabe geknüpft an die Verbrennung von Kohle, Öl oder Gas. Die Alternative dazu, wir legen den maximalen Kohlendioxidausstoß fest. Unternehmen, Haushalte und auch Autofahrer könnten mit Zertifikaten untereinander aushandeln, wo sie CO2 produzieren wollen und wo sie es sich lieber verkneifen. Die Bundesumweltministerin bevorzugt eine CO2-Steuer und hat das heute Morgen im Deutschlandfunk noch einmal betont. Allerdings geben die Juristen vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages zu bedenken, dass eine CO2-Steuer gar nicht ohne Verfassungsänderung einführbar wäre. Also wird es ziemlich kompliziert. Jule Reimer?
Naja, in der Tat sagt das Grundgesetz, der Staat hat in einem bestimmten Rahmen das Steuerfindungsrecht, aber er hat eben kein Steuererfindungsrecht. Es ist auch sinnvoll, um staatliche Willkür in diesem Bereich zu vermeiden. Und es gibt drei Kategorien im Steuerrecht: Verbrauch, Aufwand oder Verkehrssteuer. Und da sagt der Wissenschaftliche Dienst, sorry, eine Besteuerung, die an den CO2-Emissionen anknüpft, die fällt nicht darunter. Und deshalb eben eine Grundgesetzänderung wäre nötig. Da bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat. Die wäre nicht in Aussicht.
Wie viel Zustimmung bekommt der Wissenschaftliche Dienst denn für diese Einschätzung?
Naja, diejenigen, die eine CO2-Steuer befürworten, die widersprechen ihm, also unter anderem Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Das Bundesumweltministerium argumentiert, nein, nein, sie wollten keinen neuen Steuertypus einführen, sondern an der Energiesteuer, an der bestehenden Energiesteuer anknüpfen, diese um eine CO2-Komponente ergänzen. Diese Komponente stellt dann praktisch den CO2-Gehalt des eingesetzten Energieträgers dar. Kohle ist klimaschädlicher als Öl und Öl ist nochmal klimaschädlicher als Gas. Und unter anderem gibt es ein ganz interessantes Gutachten, das die Schönauer Stromrebellen in Auftrag gegeben haben bei Juristen. Das sind diese Gruppe von Bürgern, die in den 90er Jahren ihr eigenes Elektrizitätswerk, das Elektrizitätswerke Schönau, gegründet haben und damit gezielt die Ökostromerzeugung fördern. Und dieses Gutachten sagt wiederum, ganz klar handelt es sich um eine Verbrauchssteuer. Die liegt auch im Befugnis des Bundes, diese sozusagen zu initiieren und das Geld einzunehmen. Das Regelungsanliegen sei eben eine gezielte Besteuerung der privaten Einkommensverwendung der Letztverbraucher und auch eine Lenkungswirkung sei zulässig hin zu treibhausgasarm produzierte Energie. Und wenn man jetzt direkt an Kohle, Öl und Gas anknüpfen würde, an den Energieträger auf Produktionsebene, das erfolge aus Gründen der Praktikabilität. Das ist ein wichtiger Gegensatz. Bei der Kernbrennstoffsteuer ist der Bund ja auch schon mal auf die Nase gefallen, dass es eben keine Verbrauchsteuer sein darf. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages sagt aber selbst, es kommt nachher sehr, sehr auf die Details an, wie das Ganze ausgestaltet wird.
Nun importiert Deutschland ja viel Kohle, Öl und Gas aus dem Ausland. Verträgt sich eine CO2-Steuer oder vertrüge sie sich denn mit dem Europarecht und auch mit den Vorgaben der Welthandelsorganisation?
Ja, also da sind sich ausnahmsweise wirklich alle einig. Wichtig ist in so einem Fall ja nur, dass diese CO2-Bepreisung wirklich alle erfasst, also dass alle Verbraucher das zahlen und egal, ob der Strom jetzt aus dem Inland, der Kohlestrom von einem deutschen Kohlekraftwerk oder von einem ausländischen kommt. Das ist alles sehr klar.
Der CSU-Wirtschaftsexperte Hans Michelbach hat gesagt, wenn schon CO2-Steuer, dann sei es sinnvoll, das gesamte Steuersystem zu reformieren. Ist das eine gute Forderung?
Also das ist auf jeden Fall was, glaube ich, in mehreren Köpfen durchdacht wird. Die EU sagt ja selber schon, die EU-Kommission sagt ja selber schon, wir müssen eigentlich Einkommen stärker besteuern als, den Ressourcenverbrauch viel stärker besteuern als Einkommen, weil Ressourcenknappheit ist unser Problem. Und bis 2020 sollen in der EU eigentlich auch die Rohstoffsteuern mindestens 10% der staatlichen Steuereinnahmen ausmachen. Die Deutschen sind dabei 5%, bei den Dänen macht es mittlerweile doppelt so viel aus. Und die EU-Kommission hat auch selber den Geburtsfehler ihrer Energiesteuerrichtlinie anerkannt, nämlich da wird Strom einfach nur besteuert, egal ob es Windstrom oder Kohlestrom ist.
Dankeschön, Jule Reimer. In Emlichheim, in der niedersächsischen Grafschaft Bentheim, nahe der niederländischen Grenze, wird seit mehr als 70 Jahren Öl gefördert. Seit Anfang der Woche ist klar, in den vergangenen 4 Jahren sind bei einer Bohrung der Firma Wintershall bis zu 220.000 Kubikmeter kontaminiertes Wasser ins Erdreich gesickert. Einzelheiten von Felicitas Böselager.
Seit März weiß Daniela Kösters, Bürgermeisterin der Samtgemeinde Emlichheim, dass es bei Ölbohrungen der Firma Wintershall zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Allerdings war damals noch nicht absehbar, dass tatsächlich kontaminiertes Wasser ins Erdreich eingedrungen ist. Umso erschrockener war sie über die Zahlen, die Anfang der Woche bekannt wurden. Offenbar sind 140 bis 220.000 Kubikmeter des sogenannten Lagerstättenwassers ausgetreten und ins Grundwasser gelangt.
Da war natürlich dann wirklich bei uns hier Holland in Not, wie wir so schön sagen. Und seitdem ist natürlich jetzt auch die Frage, wie konnte das überhaupt passieren? Was ist da schiefgelaufen beim Unternehmen, vielleicht auch bei den Aufsichtsbehörden? Und wie kann man jetzt diesen Schaden wieder beseitigen?
Lagerstättenwasser ist ein Abfallprodukt von Ölbohrungen. Es kommt gemeinsam mit dem Öl ans Tageslicht und wird dann über Rohre wieder zurück an seine Lagerstätte unter der Erde gefördert. In Emlichheim sind sowohl das innere als auch das äußere Rohr verrostet und so lief das Wasser über 4 Jahre lang aus.
Das Problem ist ja an diesem Lagerstättenwasser, dass es eben Salz und verschiedene unterschiedliche Schadstoffe enthält, unter anderem das krebserregende Benzol. Und diese Werte sind mit einem Faktor 423 überschritten, ebenso die Werte für Chlorid, Bor und Barium, mehr als das 200-fache. Und von daher ist das natürlich schon eine erhebliche Gefahr für das Grundwasser.
Sagt Detlef Schulz-Händel, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen im Landtag Niedersachsen. Er findet den Umgang mit dem Leck lapidar, sagt, es sei falsch, vom Landesbergamt und dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium von einer Nichtgefährdung für Menschen und Tiere zu sprechen, bevor nicht alle Untersuchungen abgeschlossen sind. Dazu Heinke Träger, Sprecherin des Landesbergamts.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass über regelmäßige Messungen nachgewiesen ist, dass weder das Oberflächenwasser noch das oberflächennahe Grundwasser in irgendeiner Weise von diesem Lagerstättenwasser betroffen sind. Das heißt übersetzt, Menschen oder Tiere oder Pflanzen sind nicht gefährdet nach heutigem Kenntnisstand.
Außerdem gibt es in der Nähe auch keine Trinkwasserförderung. Trotzdem, das Grundwasser ist sehr wahrscheinlich betroffen. Bisher gehen Experten davon aus, dass sie das Lagerstättenwasser in 230 Metern Tiefe finden werden. Dazu wird seit einigen Tagen eine Tiefenbohrung durchgeführt, die Proben nach oben fördert. Sollten sich die Befürchtungen bewahrheiten, dann muss die Stelle, an der das Lagerstättenwasser ausgetreten ist, saniert werden, sagt Träger.
Die Tiefbohrung, die wir zurzeit niederbringen, wird in einem ersten Schritt in der Tiefe umgebaut werden zu einer Grundwassermessstelle. Man kann sie aber auch bereits als eine Bohrung für eine mögliche Sanierung nehmen.
Das bedeutet, dass das Lagerstättenwasser an dieser Stelle wieder rausgepumpt werden kann. Den Grünen reichen diese Sanierungspläne nicht aus. Außerdem fordern sie eine unabhängige Begutachtung des Falles. Denn die Firma, die die Gutachten verfasst und die Probebohrungen durchführt, wird von der Wintershall bezahlt. Also von dem Unternehmen, das den Schaden zu verantworten hat. Das Landesbergamt sieht darin kein Problem und versichert, dass die beauftragte Firma ein großes Renommee hat.
Leck bei Ölbohrungen in Niedersachsen. Die Folgen schilderte Felicitas Böselager.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Bankschließfächer sind mehrfach gesichert, die verwahrten Wertgegenstände also sehr gut geschützt, sagen die Banken. Im Mai machte jedoch ein spektakulärer Millionenraub aus einem Schließfach einer Münchner Bank skeptisch. Sollten die in Schließfächern aufbewahrten Wertsachen besser extra versichert werden? Susanne Lettenbauer mit dem Verbrauchertipp.
Hier am Anfang ist es so, dass man eben nur mit einer elektronischen Chipkarte quasi reinkommt. Beziehungsweise man hat sogar noch einen Code dazu.
Sicherheit wird bei der Stadtsparkasse München großgeschrieben, erklärt Sprecher Sebastian Sippel. Der Zutritt zu den 6.300 Bankschließfächern seines Bankhauses erfolgt durch ein zweistufiges System. Erstens mit der Bankkarte des Kunden und zweitens durch einen Schlüssel für das Fach.
Also wenn jemand bei uns sein Schließfach mietet, dann bekommt er zwei Schlüssel. Das ist noch Unikat, also wenn die weg sind, müssen wir es quasi dann aufbrechen. Einer der wenigen Fälle, wo wir es öffnen dürfen. Also mit dieser doppelten Sicherheitsfunktion fahren wir eigentlich sehr, sehr gut seit vielen Jahren. Ist noch nie was passiert.
Personen mit Vollmacht erhalten Zutritt nur per Ausweis und Kennwort. Die zwei Räume mit den silbernen Schließfächern sind nochmal durch eine dicke Tresortür versperrt. Die Kassetten und deren Inhalt kann man in abschließbaren Kabinen begutachten und verwalten. Jede Unregelmäßigkeit in den Räumen wird registriert.
Es gibt gewisse Sensoren, eine Sensorik. Also wenn man Gewalteinwirkung merkt, dann gibt es in der Tat einen Alarm, sodass wir in dem Fall aufmerksam werden. Moment mal, entweder braucht jemand eine Brille und hat sich da vertan oder versucht wirklich, sich an einem Schloss zu schaffen zu machen. Und dann, genau, wird ihm der Sicherheitsdienst oder die Polizei verständigt.
Für den Inhalt des Schließfaches und dessen Schutz ist der Kunde allein verantwortlich, sagt Sparkassensprecher Sippel. Die Bank wisse grundsätzlich nicht, was die Kunden in den Bankschließfächern verwahren. Deshalb muss sich auch der Kunde um eine Absicherung kümmern, zum Beispiel wenn der Schlüssel verloren geht oder ein Familienmitglied mit Zugangsberechtigung unerlaubterweise Gegenstände entwendet. Teilweise übernehmen Hausratsversicherungen die Schadensregulierung. Wenn nicht, bietet auch die Bank den Service an.
Also es ist in der Tat so, dass wir das unseren Kunden anbieten. Also ist nicht automatisch, aber die Kunden können das. Wir arbeiten mit der Bayern-Versicherung zusammen, schon nochmal versichern lassen wollen, wenn sie der Meinung sind, dass es nötig ist.
Bevor man eine extra Versicherung für das Bankschließfach unterschreibt, sollte man prüfen, ob diese Leistung nicht bereits bei der Hausratsversicherung enthalten ist, rät Verbraucherschützer Sascha Straub aus München.
Also letztendlich muss man schauen, dass zum Beispiel Bargeld häufig nicht vom Versicherungsschutz umfasst ist, wenn man Pech hat. Da sollte man gucken, dass es auch versichert ist. Beziehungsweise die Banken bestehen häufig darauf, dass sie zum Beispiel die entsprechenden laufenden Nummern der einzelnen Scheine dann dokumentiert abgelegt bekommen, weil im Grunde genommen es sehr schwierig ist, nachher nachzuweisen, wie viel Bargeld man denn eigentlich eingelagert hat, sodass man da erstmal schauen muss, was ist eigentlich erstmal an Dokumentation zu erbringen.
Trotzdem sei eine Versicherung tatsächlich sinnvoll, so Straub.
Das ist durchaus sehr sinnvoll und anzuraten, weil letztendlich die Bank nur dafür haftet, was sie selbst quasi verschuldet hat. Das heißt, ein klassischer Banküberfall, wo die Fächer dann ausgeräumt werden. Das hat die Bank ja nicht verschuldet und da gibt es nur die Versicherungslösung.
Und die hat ihren Preis. Erste Angebote beginnen bei 40 Euro und erhöhen sich je nach Wert der verwahrten Dokumente, Gegenstände oder Geldscheine. Oder der Versicherungsbetrag ist gleich in der Miete des Bankschließfachs enthalten.
Das war der Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer. Im Glyphosat-Streit bietet der Bayer-Konzern einen Vergleich an. Eine der Informationen am Mittag gleich mit Christoph Heinemann. Und mit diesem Hinweis endet Umwelt und Verbraucher. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Susanne Kuhlmann.